Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Michael Huberleck in seiner Praxis in der schönen Stadt Schwaz. Neben dieser Praxis sind auch das Brustzentrum des Bezirkskrankenhauses Schwaz sowie das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck seine Wirkungsstätten. Brustkrebs und Brustrekonstruktion sind unsere Themen in diesem Podcast, Themen, in deren Zusammenhang sich Dr. Huberleck als so einfühlsamer wie hochspezialisierter Arzt etabliert hat. Lieber Dr. Huberleck, herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich an Ihrem Podcast teilnehmen darf. Wie Sie bereits erwähnt haben, mein Name ist Huberleck Michael. Ich bin Gynäkologe und eigentlich Spezialist für Brustchirurgie, Brustkrebs. Mache das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Komme ursprünglich aus Vorarlberg, bin seit 30 Jahren in Tirol. Habe meine Ausbildung an der Klinik Innsbruck gemacht, habe auch in Innsbruck studiert. Habe mich dann eigentlich im Rahmen dieser Ausbildung zum Fach für Gynäkologie und Geburtshilfe sehr rasch auch in Richtung Behandlung von Brustkrebs auch spezialisiert, habe mich dann 2014 habilitiert in diesem Thema. Das heißt, ich habe auch wissenschaftlich relativ viel an diesem Thema gearbeitet und bin seit 2016 im Brustzentrum in Schwaz tätig und habe meine Ordination und versuche, Patientinnen so individuell und so gut wie möglich durch ihre Brustkrebserkrankung zu begleiten.
Wissen Sie nur, was so der Trigger war, dass Sie sich für dieses Gebiet entschieden haben?
Es ist natürlich so, dass speziell die Brustkrebserkrankung durch Innovationen getrieben wird und diese Innovationen, die bekommt man natürlich als junger Arzt mit. Mhm. Und das war sehr spannend zu beobachten, wie die Erkrankung sich dynamisch, die Entwicklung der Behandlung der Erkrankung eigentlich sehr dynamisch entwickelt hat. Und das hat mich eigentlich dann auch motiviert und dazu gebracht, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Das Thema, mit dem Sie sich eben intensiv beschäftigen, das konfrontiert Sie auch zwingend fast mit sehr aufwühlenden, angstvollen und wilden Momenten, eigentlich belastenden Momenten für die betroffenen Frauen. Die Diagnose Krebs löst trotz aller Behandlungs- und Heilungserfolge nach wie vor ein recht dramatisches Kopfkino aus bei allen Betroffenen. Wie begegnen Sie diesen Ängsten? Gibt es in diesem Szenario auch so etwas wie gute Nachrichten für die Frauen?
Also Sie haben recht, die Diagnose Krebs ist natürlich eine schreckliche und furchtbare Diagnose für jeden Betroffenen, egal welche Krebserkrankung das ist. Bei Brustkrebs haben wir sicher die besondere Situation, dass wir ein sehr, sehr gutes Screening-System haben. Das heißt, es wird jeder Frau angeboten, alle 2 Jahre zumindest zur Mammographie gehen zu können. Wir können die Erkrankung sehr früh diagnostizieren. Das heißt, in Österreich können wir 80% der Patientinnen, die an Brustkrebs erkranken, wirklich heilen. Und letztendlich bin ich in der glücklichen Lage, anders wie Spezialisten, die sich zum Beispiel mit Bauchspeicheldrüsenkrebs beschäftigen, Patientinnen eigentlich die Nachricht der Diagnose in einem sehr frühen Stadium zu übermitteln. Und dieses frühe Stadium bedingt natürlich, dass wir, wenn wir eine Frau in einem sehr frühen Stadium therapieren und diagnostizieren, dann können wir es eigentlich zu fast 100% heilen. Ich glaube, das ist was man versucht, der Patientin in der Situation mitzuteilen. Natürlich, leider, muss ich auch mit Patientinnen sprechen und ihnen eine Diagnose mitteilen, die eben nicht so vorteilhaft ist. Aber der allergrößte Teil der Patientinnen kommen in einem sehr frühen Stadium und damit können wir die eigentlich heilen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Motivierende für mich, weil ich nicht mit einer Krankheit beschäftigen muss, die kaum oder schlecht behandelbar oder nicht heilbar ist.
Ja, ja. Also das ist wirklich eine gute Nachricht für die
Slums. Das sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr gute Nachrichten.
Mhm. Weil laut Statistik erkranken jährlich rund 5000 Österreicherinnen an Brustkrebs. Und Brustkrebs ist damit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das war ja auch der Auslöser, der Hintergrund dafür, dass seit 2014 eben dieses große Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ins Leben gerufen worden ist, das Sie schon angesprochen haben. Ist das wirklich eine gute Empfehlung für die Frauen? Also Sie haben es gerade betont, dass je früher man den Krebs erkennt oder in einem Frühstadium ist es natürlich noch viel, viel besser und leichter heilbar. Ist es wichtig, das ernst zu nehmen?
Ich glaube, die Mammographie ist eben ein Werkzeug, wo wir sehr, sehr früh und sehr einfach die Erkrankung erkennen können. Und dieses Tool kann von jedem kostenlos in Anspruch genommen werden, was natürlich in vielen Ländern nicht der Fall ist. Und wir müssen uns einmal auch nur ins Ausland begeben und schauen, wie ist der Zugang zu diesen Untersuchungen. Und da sind wir wirklich in Europa sicher ganz weit vorne. Und die frühe Diagnose dieser Erkrankung bedeutet, so wie ich schon eingehend erwähnt habe, letztendlich auch die Heilung. Und ich glaube, das ist letztendlich was uns dazu motivieren sollte, diese Gratisuntersuchungen auch in Anspruch zu nehmen.
Was passiert eigentlich in der weiblichen Brust, wenn sich im Drüsengewebe ein Tumor bildet? Was läuft da schief in der Dynamik der Zellen?
Also wenn ich das Ihnen jetzt mit drei Sätzen beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich den Nobelpreis gewinnen. Wir wissen es einfach nicht ganz genau, was passiert. Wir wissen, dass Brustkrebs eine multifaktorielle Erkrankung ist. Es gibt ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Natürlich beginnt alles mit einer einzelnen Zelle, die entartet. Wir wissen, dass jeden Tag Hunderte, tausende Zellen in unserem Körper verändert werden, die dann durch das Immunsystem repariert werden. Aber was letztendlich dazu führt in der Brust und dass Brust so eine häufige Erkrankung ist, das wissen wir nicht.
Also das ist einfach ein Mysterium nach wie vor.
Es ist nach wie vor ein Mysterium. Wir kennen viele Ursachen, die eine Rolle spielen. Also wir wissen zum Beispiel, Hormone spielen eine Rolle. Wir wissen, dass Alkohol, Nikotin an sich negativ auswirken. Aber das sind auch keine Neuigkeiten. Das bezieht sich nicht nur auf Brustkrebs. Wir wissen, dass unser Lifestyle wesentlich dazu beiträgt, dass Brustkrebs in den vergangenen Jahren im Steigen begriffen war.
Sind psychische Dispositionen bekannt, die mit der Bildung von Brustkrebs in Verbindung gebracht werden können?
Es ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Es kursieren ja immer wieder Begriffe wie Brustkrebs-Persönlichkeit, auch speziell in den sozialen Medien. Es gibt diesbezüglich keinen wissenschaftlichen Beweis, dass es diese sogenannte Brustkrebs-Persönlichkeit gibt. Diese Brustkrebs-Persönlichkeit beschreibt ja speziell Frauen, die sich für ihre Familien, für ihren Partner, für wen auch immer aufopfern, sie selbst auf sich vergessen und dann aus bestimmten Gründen an Brustkrebs erkranken. Letztendlich ist dies aber nie wissenschaftlich bewiesen worden. Also wir wissen aber natürlich, dass psychische Faktoren, die natürlich mit einer Schwächung des Immunsystems enden, sicher einen Einfluss auf verschiedenste Erkrankungen haben. Dazu gehört auch Brustkrebs. Aber es gibt eigentlich keine nachgewiesenen psychischen Veränderungen, die letztendlich dazu führen, dass jemand Brustkrebs entwickelt.
Dann gibt es auch keine, man kann nur ableiten, dass man gut auf sich schauen soll, ganz allgemein
wahrscheinlich. Letztendlich ist natürlich der gesunde Geist in einem gesunden Körper ist natürlich immer ein Schlagwort, das wir seit vielen hunderten Jahren kennen. Und letztendlich ist natürlich die körperliche Aktivität ganz ausschlaggebend, auch sich mental fit zu halten. Und das ist halt diese Kombination, führt dazu, dass man hoffentlich nicht an einer Krebserkrankung erkrankt.
Mhm. Brustkrebs kann ja jede Frau treffen und auch Männer sind davon betroffen. Die sind dann auch ein bisschen arm, weil sie wahrscheinlich spät erst zu den Spezialisten, Spezialistinnen gehen. Aber gibt es familiäre oder sonstige Voraussetzungen, Dispositionen, bei denen es besonders ratsam ist, eventuelle Veränderungen der Brust noch regelmäßiger und genauer zu beobachten?
Diese Voraussetzung gibt es. Wir müssen dann immer ein bisschen unterscheiden zwischen familiärer Disposition und genetischen Veränderungen. Seit Angelina Jolie, diese amerikanische Schauspielerin, die ja das öffentlich gemacht hat, dass sie eine sogenannte BRCA1-Mutation hat. Mhm. BRCA1 steht fürs Brustkrebsgen 1. Das ist eine genetische Veränderung, die dazu führt, dass Frauen, die diese Veränderung tragen, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkranken. Das hat dazu geführt, dass da ein gewisses mediales Aufsehen auch entstanden ist, mhm, und es ist eine bestimmte Aufmerksamkeit in diese Richtung entstanden. Und es wird zum Teil auch überschätzt, wie viele Frauen diese Mutation tragen. Typischerweise, wenn jemand diese BRCA-Mutation trägt oder wenn das in der Familie vorhanden ist, dann sind es Familien, wo Brustkrebs seit Generationen bekannt ist, Brustkrebs bei sehr jungen Frauen auftritt. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann müssen wir speziell darauf achten. Man bietet diesen Frauen dann auch eine Testung an. Mhm. Man muss sagen, dass etwa eine in 600 Frauen diese Mutation trägt. Aber das ist immer familiär bedingt.
Ja.
Das wird immer von entweder Vater oder Mutter an die Nachkommen weitervererbt. Mhm. Also es tritt nicht spontan auf und tritt plötzlich auf, sondern es wird immer weitervererbt. Und die zweite Situation, wo man familiär ein bisschen achten sollte, sind einfach, wenn in einer Familie häufiger Brustkrebs auftritt, ohne dass diese Mutation nachweisbar ist. Mhm. Auch hier gibt es eben Hinweise, dass es multifaktorielle genetische Veränderungen gibt, die dazu führen, dass erhöhtes generelles Risiko für Brustkrebs, mhm, in der Familie vorliegt. Auch hier hilft uns einfach die Familiengeschichte, wenn man die Eltern fragen, wie schaut's in der Familie aus? Hat's Brustkrebsfälle gegeben? Gibt's Brustkrebsfälle? Dann kann man natürlich anhand dieser Fälle auch letztendlich ein Risiko evaluieren und ein Risiko beurteilen, ob ich jetzt engmaschig kontrolliert werden muss, mhm, oder nicht. Man kann halt sagen, 2 oder 3 Brustkrebsfälle in der Familie bedeuten wahrscheinlich ein familiäres Risiko. Und hier sollten wirklich statt der Mammographie alle 2 Jahre sollte die Mammographie jährlich durchgeführt, mhm, werden.
Also das heißt dann engmaschig sozusagen.
Das sollte dann engmaschig, ja, gemacht werden, genau.
Welche Arten von Brustkrebs gibt es? Sie haben gerade gewisse Mutationen auch genannt, die dann Brustkrebs auslösen. Wie wird Brustkrebs unterschieden und auch diagnostiziert?
Es gibt wirklich verschiedene Arten von Brustkrebs und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das auch ins Bewusstsein der Menschen tritt, dass es unterschiedliche Arten gibt. Es gibt Brustkrebs, der sich sehr langsam entwickelt, typischerweise der sogenannte Altersbrustkrebs, mhm, der meist jenseits des 60. Lebensjahres auftritt. Dieser sogenannte Altersbrustkrebs hat meistens keinen genetischen Hintergrund, entsteht durch Umweltfaktoren. Je älter wir werden, desto mehr kann natürlich die Umwelt auf unseren Körper einwirken, desto mehr Veränderungen können auftreten. Und das Typische an dieser Art von Brustkrebs ist, dass es meistens ein sogenannter hormonabhängiger Brustkrebs ist. Die Brustdrüse ist ja per se ein hormonabhängiges Organ. Das heißt, jede Frau spürt es im Laufe ihres Zyklus, wenn die Brust anschwillt und wieder abschwillt abschwillt nach der Menstruation. Die Brust reagiert auf Hormone. Und Tumorzellen tragen ebenfalls diese Hormonabhängigkeit. Und das ist wieder ein Ziel der Therapie, die wir haben. Wir entziehen dem Körper das Hormon und können damit das Wachstum von Brustkrebszellen verhindern. Mhm. Also es ist dieser sogenannte hormonabhängige Brustkrebs, typischerweise bei älteren Frauen jenseits des 60. Lebensjahres, tritt aber auch bei jungen Frauen auf. Insgesamt sind etwa 70% aller Patientinnen von diesem hormonabhängigen Brustkrebs betroffen. Dann gibt es eine weitere Form, das sind hochaggressive Typen, sogenannte triple-negative Tumoren, die sind weder hormonabhängig noch haben sie sonst irgendwie eine Abhängigkeit, wachsen extrem schnell, extrem aggressiv. Meistens ist bei dieser Art von Brustkrebs eine Chemotherapie notwendig. Das sind eigentlich auch die Erkrankungen, die derzeit mit der schlechtesten Prognose verbunden sind. Und dann gibt es noch eine dritte, eigentlich sehr wichtige Form von Brustkrebs, der sogenannte HER2-positive Brustkrebs, also man schreibt es HER2. HER2 steht für einen Oberflächenmarker an Brustkrebszellen, der letztendlich ebenfalls zwar sehr aggressiv wächst, aber wo wir spezielle Antikörper als Immuntherapien zur Verfügung haben, die wir inzwischen sehr, sehr effektiv und ausgezeichnet behandeln können. Also das ist auch ein Gebiet, wo sich die Brustkrebstherapie in den letzten Jahren massiv und schnell weiterentwickelt hat, wo wir eigentlich die allerhöchsten Heilungschancen bei dieser Art von Brustkrebs sehen.
Also spannend, oder, dass da so viel passiert auch, dass das so tolle...
Also es passiert sehr viel auf diesem Gebiet. Also, aber es ist letztendlich auch damit begründet, in Österreich erkranken 5.000 Frauen jährlich an, oder über 5.000 Frauen jährlich an Brustkrebs. Und damit ist es natürlich auch ein Forschungsgebiet, das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit hat.
Ja, gebührt ihm auch. Muss ein Tumor eigentlich immer operativ entfernt werden oder gibt es auch Möglichkeiten, einen Tumor konservativ, also mit Medikamenten oder Bestrahlung oder keine Ahnung, mit anderen Mitteln zu behandeln?
Also wir entfernen derzeit die meisten Tumoren nach wie vor chirurgisch, also die werden entweder anbehandelt medikamentös und dann chirurgisch entfernt oder man entfernt den Tumor zuerst und macht danach eine medikamentöse Behandlung. Aber es gibt jetzt zunehmend Strategien, wo man auch versucht, auf die Operation zu verzichten. Ich habe ja von den hormonabhängigen Tumoren gesprochen und wir haben durchaus immer wieder Patientinnen, speziell ältere Patienten mit Vorerkrankungen, wo man sagt, eine Operation ist zum Beispiel gefährlich, kaum möglich. Dann werden diese Patientinnen mit einer sogenannten antihormonellen Therapie behandelt. Und bei einer nicht kleinen Zahl dieser Patientinnen wird durch die antihormonelle Therapie auch eine Schrumpfung bis zum völligen Verschwinden des Tumors erreicht. Und diese Patientinnen müssen dann theoretisch auch nicht operiert werden.
Was passiert eigentlich mit der Brust, wenn sie anschwillt, eben im Zuge der Menstruation? Was passiert da eigentlich mit ihr?
Letztendlich ist es natürlich so, dass der weibliche Zyklus hochkompliziert ist. Also es kommt zum Anstieg von bestimmten Hormonen, dann fallen die Hormone zum Zyklusende vor der Menstruation ab. Und dieser Abfall und der Anstieg, beziehungsweise erst der Anstieg und dann der Abfall, diese Hormone führen letztendlich zuerst zu einer Proliferation, also zum Wachstum dieser Brustdrüsenzelle, die schwellen an und schwellen dann auch wieder ab. Was wirklich der Grund und was der Nutzen außerhalb der Schwangerschaft von dieser hormonellen Wirkung auf die Brust jetzt sein soll, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist halt so.
Wenn man über die Behandlung auch spricht oder den Umgang auch mit Krebs, ist eigentlich immer von Kampf die Rede, also Kampf gegen den Krebs. Ist die Wortwahl eigentlich passend im Zusammenhang mit der Behandlung einer Krebserkrankung oder sollte man es irgendwie anders ausdrücken?
Ja, es ist halt immer die Frage, wie ich Kampf definiere, ob ich Kampf jetzt eher positiv oder negativ sehe. Ich denke, dass letztendlich vor allem der Kampf gegen die Angst, gegen die eigene Angst vor der Erkrankung, das ist eigentlich, was im Vordergrund stehen sollte und nicht die Angst vor der Erkrankung selber. Ne? Ich glaube, man sollte sehen, dass wir sehr, sehr gute Behandlungen haben. Und da muss man sich oft einmal gegen seine eigenen Ängste stellen. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Herausforderung für die betroffenen Frauen.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass 70-80% der Patientinnen eigentlich geheilt werden können und auch brusterhaltend operiert werden können. Also ist eigentlich eine ähnliche Zahl Wie ist das, wie fällt die Entscheidung, eine Brust radikal zu operieren, beziehungsweise eben die vollständige Brustdrüse zu entfernen?
Also wie Sie sagen, inzwischen werden 80% der Frauen brusterhaltend operiert, weil wir das halt sehr früh diagnostizieren. Das heißt, wenn der Tumor ein Zentimeter groß ist, dann kann ich natürlich sehr, sehr auch optisch und kosmetisch es sehr schön entfernen, ohne dass da große Defekte bestehen. Und damit können wir eben diese große Anzahl an Patientinnen so operieren, dass es auch keine körperliche Verstümmelung darstellt. Leider kommt es halt aber immer wieder vor, dass Erkrankungen relativ spät gesehen werden oder schon per se in einem sehr frühen Stadium trotzdem schon ausgedehnt sind. Und wir dann die Brust trotzdem im größeren Ausmaß, also mehr Drüsengewebe entfernen müssen. Inzwischen gibt es natürlich auch sogenannte onkoplastische Operationsverfahren, wo wir große Teil oder einen relativ großen Teil, ein Viertel der Brust zum Beispiel entfernen können und die Brust dann durch die Kombination von einer kosmetischen Operationstechnik mit dieser onkologischen Operationstechnik so operieren, dass es auch entsprechend ein gutes Ergebnis bringt. Manchmal muss man natürlich dann auch unter Umständen die andere Seite, die gesunde Seite noch anpassen, um die Symmetrie Symmetrie zu erreichen. Aber trotz all diesen Fortschritten müssen wir nach wie vor auch bei manchen Frauen die Brust vollständig entfernen.
Das ist ja, also so eine Mastektomie ist für viele betroffene Frauen wie ein super GAU für das Körper und Selbstwertgefühl. Die Angst vor dem Spiegelbild ist so groß wie jene, unvollständig zu sein. Warum sind die Brüste mit so tiefer Emotionalität verbunden? Was macht sie so bedeutend?
Ich glaube, vielleicht, wenn man den Blick mal von der Brust wegleiten und uns vorstellen, es muss mein Finger amputiert werden oder mein Ohr wird amputiert. Ich glaube, kein Mensch möchte, dass sein Körper in diesem Sinne verändert und mutiliert werden. Und vor allem, wenn das dann auch nach außen sichtbar ist, dann ist es schon sehr, sehr schwer für jeden Menschen, unabhängig jetzt, ob das Frau oder Mann ist. Bei der Brust ist aber halt noch speziell, weil die Brust definiert natürlich auch die Weiblichkeit. Es ist ein paariges Organ, man hat Asymmetrie, wenn diese Symmetrie wird dann gestört. Und letztendlich ist es etwas, was zum Frauenbild dazugehört. Und darum glaube ich, dass es auch so tief emotional ist, wenn die Brust entfernt werden muss oder wir können jetzt in den meisten Fällen die Brust ja wieder aufbauen. Ja. Also insofern können wir da wenigstens von medizinischer Seite ein bisschen mehr beitragen, um das Körperbild der Frau zu erhalten.
Wie sollten Frauen den psychischen Herausforderungen, die mit der Brustoperation und eventuell den Folgen auch einer Chemotherapie verbunden sind, begegnen? Wozu raten Sie da den Patientinnen?
Ich glaube, dass halt Reden über die Ängste, über die Nebenwirkungen der Therapie, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Ob man das im Freundeskreis macht, ob man das mit professionellen Psychologinnen, Psychologen macht, glaube ich, das spielt keine wesentliche Rolle. Wichtig ist, dass man über das Problem redet. Selbsthilfegruppen haben jetzt gezeigt, dass sozusagen vielen Frauen sehr viel weiterhilft, weil betroffene Frauen reden mit betroffenen Frauen. Und ich glaube, das ist, was auch in Tirol leider noch viel zu wenig existent ist. Also ich kann nur appellieren dazu, dass sich Frauen zusammenschließen und über ihre Erkrankungen, über Nebenwirkungen, die mit der Therapie verbunden sind und so weiter, auch Nachfolge Probleme, die nach seiner Operation, nach seiner Behandlung auftreten, sprechen.
Also das Reden ist schon sehr, sehr ein wichtiger Faktor.
Genau.
Nichts reinfressen.
Das ist das Schlechteste, was Sie tun können.
Ja. Brustrekonstruktion ist ja wie Sie schon gesagt haben, ein wunderbarer Weg, den betroffenen Frauen ein gutes, positives Körper- und Selbstwertgefühl zurückzugeben. Es gibt die Möglichkeit, die Brust in einer Operation zu entfernen und zugleich zu rekonstruieren, oder die Brust wird zu einem späteren Zeitpunkt rekonstruiert. Welche Faktoren sind entscheidend für die Wahl des Zeitpunkts?
Wir rekonstruieren inzwischen bei wahrscheinlich 90% oder über 90% die Brust in sofort wieder. Mhm. Also früher haben wir sehr, sehr oft abgewartet, hat man die Therapie abgewartet, hat man geschaut, wie entwickelt sich das mit der Krankheit weiter. Inzwischen haben wir natürlich auch medikamentös so tolle und gute Optionen, dass man eigentlich fast jeder Frau anbieten kann, die Brust sofort zu rekonstruieren, sofort wieder aufzubauen. Beim Wiederaufbau muss man prinzipiell zwei Techniken unterscheiden. Entweder mache ich das mit dem Implantat, mhm, oder ich mache es mit eigenem Gewebe. Das Implantat hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das Eigengewebe hat ebenfalls Vorteile, aber es gibt auch Nachteile. Wenn ich weiß, dass eine Patientin zum Beispiel trotz Amputation der Brust nach der Rekonstruktion bestrahlt werden muss, dann biete ich hier natürlich eher einen Eigengewebsaufbau an, weil durch die Strahlentherapie auch die Haut und das verbliebene Gewebe geschädigt wird. Und wenn ich das mit dem Eigengewebsaufbau mache, dann toleriert der Körper das viel besser, als wenn ich auf ein Implantat bestrahle. Mhm. Das heißt, das ist zum Beispiel ein klassischer Grund für eine Eigengewebsrekonstruktion. Sie haben gefragt, wieso man bei manchen Frauen auch erst verzögert oder nach einem Jahr zum Beispiel einen Aufbau macht. Das sind meistens Frauen mit ganz spezifischen, hochaggressiven Tumortypen, wo man zuerst eine Strahlentherapie machen muss, wo man Chemotherapie machen muss. Aber das ist nicht das Klassische, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Mhm. Das sind so Ausnahmefälle. Bei den allermeisten, wie gesagt, über 90%, können wir in der gleichen Operation den Tumor oder die Brust in dem Fall dann entfernen und wieder aufbauen.
Da hat es eine Zeit lang immer so ganz gruselige Geschichten über gruselige Implantate gegeben, die dann irgendwo im Flieger explodieren. Ist das real oder waren das eigenartige Horrorgeschichten?
Ja, es hat natürlich jetzt einige Implantatskandale gegeben. Mhm. Inzwischen sind die Implantate eigentlich von hoher Qualität, sind klassisch mit Silikon befüllt, und das Silikon hat sich eigentlich über den letzten Jahrzehnte herausgestellt, dass es eigentlich sicher ist. Diese Horrorgeschichten kommen natürlich hauptsächlich aus der plastischen Chirurgie, wo man versucht hat zu sparen und mit billigsten Implantaten halt eine Brustvergrößerung zu machen. In meinem Bereich, im onkologischen Bereich, arbeiten wir nur mit qualitativ hochwertigen Implantaten, die natürlich diese Probleme nicht machen.
Wie wird eine Brustrekonstruktion eigentlich vorbereitet? Welche Fragen gilt es dabei zu beantworten davor?
Letztendlich ist einmal wichtig, was möchte die Frau? Möchte sie überhaupt eine Brustrekonstruktion? Dann eben, wie schon erwähnt, ist es so, möchte sie ein Implantat? Implantatrekonstruktion ist die wesentlich kürzere Operation, mit weniger Schmerzen verbunden, aber man hat einen Fremdkörper. Mhm. Und dann gibt es die Alternative, die Eigengewebskonstruktion. Das beim Eigengewebe ist so, ich muss das von irgendeiner anderen Körperstelle entnehmen und in Richtung Brust transplantieren, was natürlich zusätzlich Narben, zusätzlich Schmerzen, viel und größeren operativen Aufwand bedeutet. Das ist letztendlich mal die prinzipielle Frage. Und letztendlich, wenn diese Frage geklärt ist, dann geht eigentlich alles relativ rasch. Die Patientinnen sagen dann, okay, ich möchte zum Beispiel Implantat. Dann wird natürlich noch entschieden, wie ist es mit der Brustgröße? Soll die Brust größer oder kleiner werden, wie das zu dem derzeitigen Zeitpunkt ist? Man muss natürlich immer die Gegenseite auch in Betracht ziehen. Ich kann nicht die rekonstruierte Brust größer machen wie die Gegenseite. Und deshalb ist es immer ein bisschen limitiert. Das limitiert die Möglichkeiten, die ich dann habe. Mhm. Weil ich möchte eine Symmetrie erhalten.
Yeah. Wie verläuft die Zeit danach, also nachdem der Tumor entfernt und die Brust rekonstruiert wurde? Was muss die Frau da, oder womit muss sie auch rechnen? Wie wird sie behandelt weiter? Wie wird sie versorgt? Was passiert da?
Nach der Brustrekonstruktion ist es immer so, dass die Frauen durch die Bank relativ langen Kompressions-BH tragen, sozusagen das Operationsgebiet fixiert werden. Es soll sich nicht zu sehr bewegen. Die Narben müssen abheilen. Also beim Implantat ist es besonders wichtig, wenn man Implantat rekonstruiert, dass eben entsprechende Kompressions-BHs getragen werden. An sich ist es jetzt zum Beispiel beim Implantat so, dass die Frauen innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder sehr, sehr mobil sind. Also wir sprechen hier von 2 bis 3 Wochen, wo sie eigentlich wieder sehr, sehr, sehr schnell bewegen können. Die Schmerzen halten sich sehr in Grenzen. Das ist bei der Eigengewebskonstruktion etwas anders. Da hat man natürlich mehr Narben, mehr Schmerzen, dauert meistens länger. Mhm. Aber inzwischen ist die Technik so ausgereift, dass auch nach der Operation der Heilungsprozess relativ rasch verläuft, wenn man das mit anderen großen Operationen vergleicht.
Wo nimmt man denn das Eigengewebe her?
Also es gibt im Prinzip zwei beziehungsweise 3 Areale, wo man das hernimmt. Klassischerweise nimmt man es vom Unterbauch. Mhm. Also man muss da wirklich den relativ viel Gewebe vom Unterbauch nehmen. Man muss natürlich das Gewebe so entnehmen, dass Blutgefäße halten werden, weil diese Blutgefäße werden verwendet, um sie dann an der Brust, wenn das Gewebe an die Brust transplantiert wird, wieder an die Gefäßversorgung anzuschließen. Also das muss dann auch wieder durchblutet werden. Deshalb werden relativ große Anteile vom Unterbauch zum Beispiel genommen. Das bedeutet aber, dass ich zum Beispiel den Nabel versetzen muss. Die gesamte Bauchdecke wird damit verändert. Das ist ein Ort, wo ich das Gewebe hernehmen kann. Ich kann es aber von der Oberschenkelaußenseite, vom Gesäß entnehmen oder von der Oberschenkelinnenseite. Aber das sind natürlich alles Gebiete, die sensibel sind, die auch das Körperbild der Frau doch in einer gewissen Art und Weise wieder beeinflussen. Und das muss man bedenken, wenn man sich für Eigengewebe entscheidet, dass ich dort auch Probleme haben kann danach.
Das klingt nach einem sehr diffizilen Eingriff eigentlich.
Das ist ein sehr aufwendiger Eingriff. Also eine Brustrekonstruktion mit Eigengewebe ist mit einer Operationszeit von meistens von 4 Stunden zu rechnen.
Und wie lange dauert dann die Rekonvaleszenz?
Die Rekonvaleszenz ist dann auch, das hängt dann auch wirklich ab von der körperlichen Fitness der betroffenen Frau. Das kann von 3 bis 8 Wochen reichen.
Mhm. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass das viel, viel Wissenschaft passiert rund um die Brust, weil es ja so viele, viele Frauen auch betrifft. 2022 haben sich US-amerikanische Chirurginnen und Chirurgen der Frage gewidmet, wie sich das eigene Körperbild vor einer Brustrekonstruktion auf die postoperative Komplikation auswirkt. Die Studie kam demnach zum Ergebnis, dass Frauen, die vor einer Brustrekonstruktion mit ihrem Körper unzufrieden sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit für postoperative Komplikationen haben. Das klingt spannend. Ist es das auch in Ihren Augen?
Ich glaube, es war spannend, dass die Autoren einmal die Frage gestellt haben, was macht das Körperbild vor und danach, nach einer solchen Operation wirklich aus. Wenn man sich die Studie aber genau durchliest, dann muss man natürlich sagen, die Autoren haben nicht wirklich definiert, also die haben den Patientinnen einen Fragebogen gegeben und gesagt, anhand dieses Fragebogens wurde das Körperbild ermittelt. Und da gibt es halt als Frauen gegeben, die ein schlechtes Körperbild von sich haben, die dann auch danach Komplikationen bei der Operation erlitten haben. Aber was mir persönlich bei dieser Studie gefehlt hat, ist einfach, wie ist das definiert, dieses Körperbild? Und ein Aspekt, der dann natürlich jedem in den Sinn kommt, ist, wenn ich stark übergewichtig bin, dann bin ich meistens ja nicht zufrieden mit meinem Körper. Das heißt, ich habe ein wahrscheinlich nicht so ein gutes Körperbild wie eine Frau, die ein Idealgewicht hat. Und wir wissen natürlich, dass Patienten mit Übergewicht auch zusätzlich Erkrankungen haben wie Diabetes oder Bluthochdruck. Und diese Erkrankungen führen dann natürlich auch nach der Operation, also diese Erkrankungen zu Komplikationen. Also die Frage ist, ob nicht das Übergewicht unter Umständen zu diesen Ergebnissen geführt hat in dieser Studie. Aber ich glaube, es ist sehr, 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 sehr interessant, dass die Autoren immer die Frage nach dem Körperbild gestellt haben. Und deshalb wurde auch diese Studie in Fachkreisen doch sehr, sehr intensiv diskutiert.
Brustkrebs ist eben ein Thema, das Forschungsteams weltweit auf Trab hält. Zu Beginn 2025 wurde beispielsweise eine Studie veröffentlicht, die einen als bahnbrechend beschriebenen Erfolg in der Behandlung einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs, der HER2-positiven Brustkrebs, gefeiert hat. Passiert so viel Positives dauernd jetzt in der Brustkrebsforschung?
Die Brustkrebsforschung ist sicher auf vielen Gebieten bahnbrechend. Das war in den letzten Jahren einfach so. Wir haben zum Glück sehr viel Interesse auch von der Politik, von der Wirtschaft, eben weil so viele Frauen betroffen sind, dass wir diese Erkrankung wirklich effizient behandeln können. Und wenn Sie auch die HER2-positive Erkrankungen angesprochen haben, da haben sich wirklich in den letzten Jahren dramatisch gute Ergebnisse gezeigt, was die Therapie angeht. Also da tut sich wirklich sehr viel. Man hat teilweise neue Immuntherapien entwickelt, die nur auf Brustkrebs bezogen sind. Wir können inzwischen auch bestimmte Mutationen, wir haben ja vorher von dieser BRCA-Mutation gesprochen, wir können Patientinnen, die diese BRCA1-Mutation tragen, mit spezifischen Medikamenten behandeln. Das gibt es eigentlich sonst kaum bei einer Erkrankung. Das ist aber alles dieser intensiven und spannenden Forschung eigentlich geschuldet. Und es gibt kaum ein Gebiet, auf dem sich so viel tut wie auf dem Gebiet der Brustkrebsforschung. Also es sind wirklich gute Nachrichten für betroffene Frauen.
Sind Sie selber auch wissenschaftlich tätig?
Was wir machen, sind klinische Studien. Also wir bieten Patientinnen auch hier neueste Medikamente an, die noch nicht zugelassen sind, die sich noch in der Entwicklung befinden. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, dass man auch hier tätig ist, dass man wirklich an der Spitze der Medizin ist und hier Frauen Substanzen anbietet und anbieten kann, die vielversprechend sind, die aber noch nicht zugelassen sind, die wir dann nur in klinischen Studien verabreichen können. Und wir wissen auch, Patienten, die in Studien behandelt werden, dass die durchaus einen Vorteil haben. Es sind keine Versuchskaninchen, wie das oft dargestellt wird, sondern sie bekommen wirklich Substanzen, die sie sonst halt erst vielleicht 5 oder 10 Jahre später zur Verfügung hätten.
Sind da Therapieansätze dabei, wo Sie ganz besonders Hoffnung hegen, dass die einen Durchbruch bringen für die Frauen, für die Brustkrebsbehandlung? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist...
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Mhm. Also wir haben eine ganze Reihe von neuen Substanzen. Was jetzt natürlich sehr, sehr in den Fokus rückt, ist die sogenannte Liquid Biopsy. Das kommt aus dem Englischen. Also wir nehmen Patienten Blut ab, suchen nach Tumor-DNA im Blut. Also die Tumorzellen geben ja DNA frei. Und diese DNA kann untersucht werden. Es können Mutationen dieser DNA nachgewiesen werden. Spezifische Medikamente können wieder gegen diese Mutationen, die im Tumor dann natürlich in rauen Mengen vorhanden sind, eingesetzt werden. Und hier gibt es eine unglaubliche Anzahl von neuen Medikamenten und neuen Strategien, die jetzt eingesetzt werden, bis hin zu Impfungen gegen Brustkrebs. Also wir haben da unglaubliche Anzahl. Also wir könnten wahrscheinlich jetzt 2 Stunden über neue zielgerichtete Therapien aussprechen.
Mhm. Ist es anstrengend, sich da auch immer up to date zu halten, also sich da zu informieren, wenn das so Fülle an neuen Möglichkeiten, neuen Therapieansätzen gibt? Wie ist das? Weil Sie sind ja in der Praxis und operativ sehr, sehr intensiv tätig. Wie hält man sich da am Laufenden?
Es ist natürlich so, mein Vorteil ist, ich behandle fast ausschließlich nur Brustkrebspatienten. Das heißt, ich kann mich auf eine Erkrankung beschränken. Und es ist natürlich wichtig, dass man sich wie Sie gesagt haben, up to date haltet. Man versucht natürlich entsprechende Kongresse zu besuchen. Und da gibt's 2, 3 große, wichtige Kongresse pro Jahr, wo die wichtigsten Innovationen vorgestellt werden. Man hat natürlich das Internet, wo neueste Studien auch online veröffentlicht werden. Und es ist nicht ganz einfach, sich up to date zu halten, weil eben die Entwicklung so rasant und schnell ist. Aber ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Behandler, dass ich immer oben auf der Welle schwimme.
Mhm. Surfen sozusagen. Ja. Sie begleiten ja Ihre Patientinnen sehr intensiv und gewissermaßen ganzheitlich in Bezug auf die Harmonie von Körper, Geist und Seele. Wird der Einfluss der Psyche auf den Heilerfolg betrachtet, kann auch das entscheidend sein. Welche Reaktionen sind für Sie besonders schön bzw. motivierend?
Ich glaube, besonders schön ist, wenn eine Patientin wirklich die Therapie, die mir verschreibt, wenn sie die mit Motivation nimmt. Und wenn, dann weiß ich, sie hat es verstanden. Ich habe ihr das richtig und gut erklärt, warum das sinnvoll ist. Und wenn eine Patientin das mit Motivation nimmt, dann weiß ich, das ist jetzt einfach ein Erfolg, den ich für mich verbuchen kann. Letztendlich sind das alles Dinge, die natürlich mit Aufklärung und mit Information in Verbindung stehen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass Patientinnen aufgeklärt sind, dass sie sämtliche Informationen bekommen und dass man ehrlich mit ihnen ist.
Das versuchen wir auch jetzt mit den Podcasts zu erreichen in der Medica, die Patientinnen aufzuklären und die Frauen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie denn einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen.
Danke. Danke.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.